weil ich glaube, diese Gemeinde, wenn es eine gibt in Deutschland, die weiß, dass unser Glaube trinitarisch ist, dann ihr. Oh, einer lacht. Weil ich glaube, dass das eine ganz wichtige Entdeckung ist, gerade in einer Zeit, wo es so aussieht, als wäre das völlig wurscht, wer dieser Gott ist. Weil wir meinen alle irgendwie eh den gleichen. Jeder hat eine andere Vorstellung und jeder macht es irgendwie anders. Die einen sagen Allah und meinen einen islamischen Gott, die anderen sagen Allah und meinen irgendeinen anderen Gott, die anderen sagen Gott, die anderen sagen lieber Gott, der andere sagt lieber Vater. So lauter viele verschiedene Bezeichnungen. Die einen sagen das Schöne, das Gute, das Transzendente, das sind die Intelligenten. Das hört sich an wie Trinität, aber es kommt dann doch Transzendenz. Also irgendwo da draußen, man weiß nichts Genaues, aber irgendwie die Macht ist mit uns, steht auf der Fußmatte bei meinem Sohn. Aber ihr wisst, wer dieser Gott ist und ich bitte euch, lasst das raus. Wir glauben an einen trinitarischen Gott nicht, weil er sich denn in der Höchstädter Gemeinde nun mal als trinitarischer Gott zeigt und anderen anders. Also den anderen erzählt er nur, dass er eigentlich nur einer ist oder so und dass er nur so ist oder so. Und euch als Einzige würde er das vermitteln, dass er ein Trinitarischer ist. Nein, er ist es wirklich. Und ich habe was mitgebracht, was ich denke, was das so ein bisschen deutlich macht. Ein Kunststück von einem Künstler. Das Kunststück hat mich viel Geld gekostet, ich glaube 12 Euro. Ich habe es in einem Souvenirshop am Flughafen erworben. Ich glaube, das Motiv ist Allerweltsmotiv. Das kennt jeder, hat auch schon mal jeder irgendwo gesehen. Es sind drei Figuren, die aus einem Stück Holz geschnitzt sind. Und ich finde, das passt doch schon mal zur Trinität. Eins und doch drei. Und dieser Künstler hat natürlich jetzt nicht Gott darstellen wollen, sondern eine Familie, Vater und Mutter in Liebe vereint und ein Kind. Aber ich möchte uns zumuten, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Drei, die sich lieben. Und das Johannesevangelium versucht das in drei Kapiteln deutlich zu machen, wer dieser Gott ist, dieser trinitarische Gott, wo der Vater den Sohn und der Sohn den Vater liebt und wo der Heilige Geist den Vater und den Sohn liebt. Das Blöde ist, in den meisten Übersetzungen steht an der Stelle ein Wort, was wir alle nicht mehr so drauf haben. Da steht verherrlichen statt lieben. Der Sohn verherrlicht den Vater und der Vater verherrlicht den Sohn. Und der Heilige Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Verherrlichen ist eigentlich, weil es so ein sperriger Begriff ist, einer, der uns ein bisschen mehr herausfordert. Was ist denn da alles drin? Und da steckt so etwas drin wie, ich will, dass der andere nicht nur weiß, dass ich ihn liebe, sondern ich will ihn groß machen, ihm verherrlichen. Ich will ihn ins Rampenlicht stellen. Da sollen alle mitkriegen, was für eine tolle Type das ist. So, das mache ich gerne mit meiner Frau, die findet das blöd. Es gibt Freunde von mir, die machen das gerne mit mir, ich finde das blöd. Das ist, wenn man so ein komisches Verhältnis zu sich selbst hat wie ich, ist es immer eine tricky Geschichte. Aber wenn du gesund mit dir bist und dann jemand dich lobt, hey, das tut einfach gut. Und toll ist es, wenn dich jemand vor anderen Leuten lobt. Ich meine, man sollte sich das überlegen, das ist so ein bisschen sinnvoll mit dem Loben, dass man das vor anderen macht. Wenn man das so in seinem Herzen macht. Ich kenne Leute, die sagen, das mit der Anbetung und so, das brauche ich nicht so, weil ich lobe Gott in meinem Herzen. Super gut. Das ist so, wie wenn du deine Frau in deinem Herzen liebst und es ihr nie sagst. Und wenn du sagst, wie begeistert du über deine Frau bist und das aber keiner hören darf, sondern nur, wenn ihr zu zweit seid. Mach das mal, wenn so die ganze Familie zusammen ist. Und sag mal, wie toll du deine Frau findest. Das kommt voll gut. Bei der Familie, das kommt gut bei deiner Frau und das kommt auch gut bei dir an. Weil auf einmal merkst du, wow, ey, das macht doch richtig Spaß. Und da verherrlicht der Vater den Sohn und der Sohn verherrlicht den Vater. Und der eine will, dass der andere groß wird. Und im Johannesevangelium könnt ihr nachschlagen, im 14. Kapitel heißt es dann, am Ende möchte der Vater dem Sohn alles, was er hat, geben. Hey, lieber Sohn, alles, was ich habe, was mir wichtig ist, alles für dich. Du bist es. Und der Sohn hat am Ende nichts anderes vor, als alles, was er von Gott bekommen hat, zu sagen, so Vater, und jetzt alles wieder zu dir, weil es geht um dich. Und ich möchte aller Welt sagen, es geht um diesen Vater. Und ich möchte aller Welt sagen, ich bin der Weg zu diesem Vater. Aber da geht's hin. Ich bin nicht die Endstation. Nicht mir, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier, sondern weiterreicht zu diesem großartigen Gott, dem Vater aller Vaterschaft. Aber schaut mich an. Ich werde von diesem Vater geliebt. Und ihr könnt ganz viel von dem Vater schon in mir sehen, weil er verherrlicht mich. Das ist eine super gute, gesunde Liebesbeziehung, wo einer den anderen verherrlicht. Und jetzt kommt noch der Heilige Geist dazu, der ist so richtig außer Rand und Band und bringt so Vater und Sohn so richtig groß raus. Das ist ein Promoter per excellence. Der sorgt noch dafür, dass du Kribbeln im Bauch kriegst, wenn du mit Gott in Berührung kommst, mit Jesus in Berührung kommst. Der sorgt dafür, dass so ein toller Lobpreis noch eine Dynamik kriegt, die die Band nicht vorher einschalten kann, sondern die souverän durch den Heiligen Geist in dir passieren kann, dass du auf einmal so richtig burn on fire für Jesus wirst. Das macht er total gern. Der liebt es, die Leute so richtig so zu erfüllen, dass sie, so wie gerade bei dem letzten Lied, so Freude, die von innen kommt und wo sie nicht innen bleiben kann, sondern raus will. Diese Liebe ist zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist präsent. Und da ist nicht einer eifersüchtig, hallo, ich bin der Heilige Geist, ich bin auch wichtig, nicht? Und ohne mich wäre mit der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn eigentlich alles nicht mehr so ganz so doll. Also ich werde ein bisschen hier. Da fühlt sich nicht einer größer als der andere, sondern einer will den anderen groß machen. Die Perspektive ist ganz anders. Und der Vater und der Sohn wollen den Heiligen Geist groß machen. Das glauben viele in der Kirche nicht, dass wir einen trinitarischen Gott haben. Das müsst ihr ihnen erzählen. Und das ist eine fantastische Sache, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und dieser Heilige Geist, der ist einfach etwas, was es braucht, damit in uns dieses Erkennen, wer der Vater und der Sohn ist, dieses Staunen über diesen großartigen Gott, dass das überhaupt funktioniert. Wenn du das nur weißt in deinem Kopf, dann weißt du etwas, was du noch nicht gesehen hast. Das ist wie, wenn du einen Film von deinem Urlaubsort gesehen hast. Du hast nichts geschmeckt, du hast nichts gerochen, du hast nicht die Vibrations gekriegt. Aber wenn du von dem Urlaub kommst, erzählst du anders, als wenn du einen Film gesehen hast. Und wenn wir von Gott nur wissen, wie so ein Film, dann können wir was erzählen. Aber das ist die halbe Miete. Das ist so wie so eine Frau, die man kennenlernt durchs Internet. Noch nie gesehen, noch nie berührt, aber sieht toll aus. Also ich kann echt sagen, und was die so schreibt, klasse. Super gut. Ist schon besser als gar nichts, ja. Aber da ist mehr und dieser Heilige Geist möchte uns da reinbringen. Und ich glaube, dass noch eine andere Perspektive dieser Dreieinigkeit wichtig ist. Wenn drei sich lieben, entsteht etwas Einzigartiges. So ein Abglanz ist für mich schon, wenn zwei sich lieben. So meine Frau und ich, wir haben unsere Kinder relativ schnell gekriegt, nachdem wir geheiratet waren. Wir wussten nicht, dass das wirklich so schnell gehen kann. Wir waren überrascht, die kamen alle hintereinander, die Kinder. Wir hatten so ein Buch gelesen, natürliche Verhängnis, Empfängnisverhütung. angeblich sollte man, während man stillt, nicht schwanger werden können. Das hat bei uns zweimal nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da eine biologische Ausnahmeerscheinung mit meiner Frau bin. Aber wir haben das Buch danach an die Seite gelegt und haben unseren Freunden versucht immer zu vermitteln, das Buch lest lieber nicht. Es gibt Menschen, bei denen es nicht funktioniert. Diese drei Kinder, wenn wir uns im Wohnzimmer geküsst haben, dann muss im Kinderzimmer eine Blinklicht geleuchtet haben, weil die alle angedackelt kamen. Ich weiß nicht, woher die das wussten, dass ich meine Frau gerade umarmen wollte und ich wollte das natürlich ohne Kinder machen. Aber wo wollten meine Kinder hin? Zwischen mir, in die Beine rein. So da und alle drei hingen am Bein und du an der Frau. Und irgendwie hast du gesagt, ist toll mit den Kindern, aber jetzt gerade nicht. Aber die Kinder fanden das total toll. Und unser Bett war überhaupt das Schönste. Da wollten meine Kinder sein, da wo die Liebe ist. Aber warst du schon mal mit zwei Verliebten in Urlaub? Allein, als Dritter? Da ist wenig Platz für dich. Da ist äußerst wenig Platz für dich. Aber wenn drei sich lieben, dann entsteht ein Raum in der Mitte. Und wir haben das Lied vorhin gesungen, Draw Me Into. Und ich glaube, das ist der Platz für uns. Diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn lässt Platz für dich und mich. Und Gott möchte, und das steht auch im Johannes 14, er möchte, dass wir in ihm sind. Wir stehen oft hier und Gott ist da. Und wenn wir beten, haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwie mit unserem Gebet die Aufmerksamkeit Gottes. Hey, lieber Gott, mir geht's ganz schlecht. Und du ahnst ja gar nicht, wie schlecht mir es geht und wie viel Hilfe ich jetzt brauche. Hallo? So irgendwie Gottes Attraktion, seine Attention, seine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann versuchen wir zu beten. Und wenn es nicht richtig klappt, holen wir noch andere dazu und beten. Und wir müssen zusammen beten, weil Gott muss jetzt eingreifen. Aber der Platz des Gebets ist hier. Und das ist nicht nur Neues Testament, sondern auch Altes Testament. Der Psalm 139 sagt, Gott umgibt uns von allen Seiten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umgeben mich, umgeben dich. Das ist der Zustand, der reale ist. Das Blöde ist, du merkst es nicht, weil du es dir nicht bewusst machst. Aber nur weil du es dir nicht bewusst machst, wenn du ein Kind Gottes bist, ist das der Platz, der dir gehört. Wenn du natürlich freiwillig sagst, da will ich nicht hin, Gott zwingt dich nicht. Aber es ist der Platz, der für dich reserviert ist. Und ich mache es mir zur Gewohnheit, dass wenn ich mit Gott anfange zu reden, dass ich mir das bewusst mache, Gott ist jetzt wirklich durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist um mich rum. Und ich bin umgeben von dieser Liebe, von dieser ausgesprochenen Liebe. Ich darf Teilhaber davon sein. Ich kriege das mit. Ich bin gewollt, in dieser Liebesbeziehung dabei zu sein. Ich bin kein Störfaktor, sondern Gott hat alles möglich gemacht, damit mir dieser Platz überhaupt aufgeschlossen wurde. Denn durch meine Art hätte ich keinerlei Zugangsberechtigung. Und Gott hat mir jetzt nicht nur eine Eintrittskarte gegeben, dass ich einmal vorbeikommen darf, so einmal darfst du in das großartige Konzert kommen, sondern Gott hat dir eine VIP-Karte mit Backstage-Permission vermittelt. Du darfst da jederzeit rein. Du darfst in die Kabine. Du darfst in die Umkleidekabine. Du darfst dahin, wo Gott seine Liebe mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist teilt. Dazu lädt er uns ein. Dafür ist er gestorben. Nicht damit er ein paar Leute hat, die irgendeinen scheiß Job für ihn machen, den keiner will. Er braucht auch keine Fans, die ihm irgendwie zujubeln. Gott braucht die Liebe der anderen nicht. Er liebt den Vater, er liebt den Sohn und der Heilige Geist liebt beide und der Vater liebt den Sohn und den Heiligen Geist. Die sind in sich jetzt nicht bedürftig. Sie brauchen nicht noch ein paar Fans mehr. Auch wenn es natürlich toll ist, wenn in Andreas Gemeinde so viele Fans von Jesus sind. Aber die Fans, die sind, naja, wenn sie Offenbacher Fans sind, dann sind sie leidgeprüft und gehen überall hin. Aber so Fans gehen auch und kommen mal nicht. Aber er lädt uns zu was anderem ein. Söhne und Töchter zu sein. Das ist unser Platz. Und wenn du da bist, wenn du betest, dann brauchst du eigentlich nicht viel sagen. Dann bist du da, wo du hingehörst. Und da passiert was. Und die Kinder wissen das intuitiv. Wenn ich da bin, wo Mama und Papa sind, die sich lieben, dann müssen wir nicht was spielen oder so. Dann ist Kuscheltime. Dann ist einfach sein. Ich darf das Kind dieser Eltern sein. Und das ist das, was ich will. Das ist das, was mir gut tut. Das ist das, was mir meine Identität gibt. Das ist der Ort des Gebets. Da lädt uns Gott ein. Und da hat er uns diese VIP-Karte gegeben. Durch sein Blut, vergossen am Kreuz von Golgatha, haben wir diesen Access ins Allerheiligste, in die intime Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich glaube, es gibt keinen spannenderen Ort auf dieser Welt, als da zu sein. Und dafür lohnt sich wirklich, alles hinzugeben. Es gibt nicht mehr Weisheit, es gibt nicht mehr Liebe, es gibt nicht mehr Leben, als da zu sein, wo das pure Leben geboren worden ist, in Existenz gekommen ist, an den Ort, an den Ort, wo der Ring geschmiedet wurde, wenn ihr alle diese wunderbare Trilogie kennt. Ihr seid da eingeladen, wo das Leben erfunden worden ist, bei dem, der das Leben ist. Wie blöd, wenn ich hier bleibe. Aber ich weiß, ich ahne mal, dass es manchen von euch ähnlich geht wie mir. Ich fühle mich manchmal nicht so. Und ich denke, oh nee, heute nicht, Gott. Du, wenn ich das Problem gelöst habe und wieder gut drauf bin, ich melde mich. Danke für das Angebot, aber ich lehne dankend ab, weil ich mich nicht so fühle. Ich fühle mich gerade selber, ich bin nicht drauf. Wenn ich es religiös sagen würde, ich fühle mich beschmutzt durch meine Unfähigkeit. Vieles, Selbstmitleid. Ich bin oft ich denke, Jesus, du kannst mit mir nichts anfangen, das bringt nichts. Und ich befürchte, ich kriege von dir auch nur gesagt, was nicht so gut läuft, das weiß ich eigentlich schon selber. Das schenke ich mir. Wenn ich wieder gut drauf bin, komme ich. Aber hier ist nicht der Ort der Abrechnung, nicht der Ort des Richtens, sondern der Ort des Liebens. Und hier ist auch nicht der Ort der Arbeitsaufträge Entgegennahme. Auch in Johannes 15 heißt es, ich aber nenne euch Freunde und nicht mehr Knechte. Denn einem Freund offenbare ich, was auf dem Herzen des Vaters ist. Ein Knecht bekommt einen Auftrag, soll er machen. Aber mit euch geht es mir gar nicht darum, dass was gemacht wird. Ich habe Engel, die machen, was ich sage. Ihr seid meine Freunde. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Und wieso denkt ihr eigentlich dauernd, dass bei mir Arbeitsauftrag Verteilungszentrale ist? Oder Kontrollzentrum für das, was gelaufen ist? Es ist der Ort der liebenden Annahme als Tochter und als Sohn. Und ich mache jetzt etwas, was ich mir nicht überlegt habe, sondern was mir jetzt kommt, wo ich euch anschaue. Ich möchte, dass ihr einfach mal einen Moment die Augen schließt. Und dass ihr euch jetzt von Gott diese Position vorstellt. Er umgibt euch jetzt da, wo ihr sitzt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er kennt euren Namen. Und er freut sich jetzt, dass ihr dieser Wahrnehmung Raum gebt. Und das ist keine Einbildung, das ist jetzt keine Suggestion. Lasst doch mal die Augen einen Moment auf, damit ihr wahrnehmt, es geht um Wirklichkeit, nicht um Fantasie. Wir machen keine Fantasiereise. Hier ist RTL, Sat.1, ZDF, ARD, ist alles hier. Wir glauben es nicht, doch, wir glauben es, wir wissen es sogar, wir fühlen es aber nicht, weil wir gerade den Sender nicht anhaben. Aber wenn du betest, dann machst du den Sender an. Und dann kommt nur das, was wirklich auch da ist. Und das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der dich umgibt. Also du machst jetzt keine Fantasiereise, sondern du tauchst ein in die Wirklichkeit, die jetzt hier in diesem Raum auch real ist. Genauso wie ich hier vorne stehe, ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist hier. Und er umgibt dich jetzt. Bitte schließt doch nochmal eure Augen. Und ich möchte euch etwas zusingen. Komm zu mir, mein Sohn, komm zu mir, meine Tochter, und halt dich fest. Komm, ich halt dich fest, denn ich will dich mit meinen Augen leiten und mich freuen über dich, vor dir hergehen, für dich streiten. Ich will das Beste für dich. Ich liebe dich. Komm zu mir, mein Sohn, komm zu mir, meine Tochter, und halt dich fest. Komm, ich halt dich fest, denn ich will dich mit meinen Augen leiten und mich freuen über dich, vor dir hergehen, für dich streiten. Ich will das Beste für dich, ich liebe dich. Danke Gott. Einfach danke. Was du deinem Gott sagen willst, wenn es dir schwer fällt, oder sag's ihm einfach jetzt in der Stille. Er versteht dich. Und an diesem Ort, umgeben von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, macht uns Gott Mut, dass er uns Würde gibt. Es ist offensichtlich ein Ort der Würde. Da kommt eben nicht einfach nur jeder hin, sondern nur die, die wollen. Und nur die, die der Einladung folgen. Die offenen Arme Gottes vereinnahmen nicht, sondern laden ein. Und selbst wenn er uns in den Arm nimmt und uns festhält, wir brauchen keine Angst zu haben. Diese Umarmung wird immer vollständig bleiben. Und das bedeutet, eine Umarmung endet immer damit, dass er den anderen wieder loslässt, freigibt. Gott will nicht, dass seine Liebe das Gefängnis wird, sondern der Ort der Sehnsucht ist, der Ort der Liebe bleibt. Und er gibt dir die Chance, dass du ihn umarmst. Und er wartet darauf. Er zwingt dich nicht, er manipuliert dich nicht. Er wird alles tun, damit es echt bleibt, weil ihm selber so viel daran liegt. Und er möchte dir sagen, dass er dir diese Würde gibt, an diesem Ort zu leben, jeden Tag. Dass du morgens, wenn du in deine Firma gehst, einfach die Tür aufmachen kannst und sagen, hey, mit mir kommt der Himmel in diese Firma. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist geht mit dir. Er möchte in deiner Familie wohnen. Im Johannes 14 heißt es, und der Vater wird bei euch Wohnung machen. Der kommt nicht nur vorbei, der will tatsächlich mit euch leben. Und zwar im Alltag, wenn es nicht so ist, wie wenn man Gäste beherbergt, wo man nicht alles schön machen muss. Der dazugehört, der mit uns unseren Alltag teilen will, weil ihm der Alltag nicht zu kleinkariert ist, sondern weil er weiß, das ist das pure Leben und das ist die Krönung, mit dir Alltag zu leben. Und deine Firma ist gesegnet, weil du da bist, weil mit dir der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in diese Firma jeden Montagmorgen, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, wenn du arbeiten gehst, einzieht. Ich habe das als Gärtner immer exzessiv gemacht, da war ich noch jung und dynamisch. Ich habe immer losgesungen, als ich die Tür aufgemacht habe. Boah, Jesus, mitkomm, wir gehen jetzt hier rein, die Gärtnerei gehört dir, wir sind unterwegs. Und ich habe gejubelt und Lobpreis gemacht, mein Chef war stinkesauer, montags morgens konnte er das überhaupt nicht ab, hat mich ins letzte Gewächshaus geschickt, da hätte ich so laut singen können und da habe ich auch so laut gesungen, wie ich wollte. Aber ich habe mir deutlich gemacht, es ist so. Und als ich Ausbilder war, habe ich das auch mir deutlich gemacht. Für meine Auszubildenden, jetzt kriegen sie die Chance, diesem Gott zu begegnen, weil sie mir begegnen. Und Gott, der Vater und der Sohn, ist um mich herum. Sie kommen in den Einflussbereich des Himmels. Wow! Was für eine Würde, die Gott uns gibt. Wir sind eben Teil dieses Himmels. Wir sind Teil dieser Liebesgemeinschaft. Und Gott geht mit uns. Und er gibt uns die Autorität, dass wir beten dürfen. Und er hat gesagt, und ich liebe es, eure Gebete zu erhören. Gott ist jemand, der nicht Bedingungen sagt, naja, wenn du betest, dann musst du das machen, das machen, das machen. Wenn das nicht so läuft, dann kann ich leider nichts machen. Das musst du schon noch mal ein bisschen trainieren und ein bisschen daran arbeiten. Er sagt, hey, was wollt ihr wissen? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Du kannst das Neue Testament, in Seminaren mache ich das gerne, ich zeige alle Bibelstellen, die zeigen, dass Gott unsere Gebete erhören will. Und es sind Massen, können die alle gar nicht so schnell schreiben, wollen sie nachher immer das Schild haben, wo die alle draufstehen. Weil es ist voll, die Bibel ist voll davon, dass er unsere Gebete erhören will. Er wartet nur darauf, dass wir sie sagen. Und er hat die Arbeit sich so eingeteilt und gedacht, dass wir seine Freunde sind und er mit uns das Reich Gottes baut. Weil ihm macht es total Spaß, Reich Gottes zu bauen, weil das ist eben sein Reich. Und ihm macht es total Freude, das mit uns zusammen zu machen. Und deshalb nimmt er uns mit. Und er hat uns die Würde gegeben, diese Erde zu beherrschen. Er hat uns den Auftrag gegeben, Verantwortung zu übernehmen an seiner Stadt. Aber nicht ohne ihn, sondern mit ihm. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, etwas Einzigartiges zu tun. Dynamitstangen der Liebe Gottes zu verteilen. Den ganzen Tag. Wir dürfen durch unser Gebet jemandem anders eine Dynamitstange der Liebe Gottes mitgeben. Und der Tag wird kommen, wo er diese Dinge dann zündet. Das können wir nicht machen. Also wir haben die Autorität, Dynamitstangen zu verteilen, aber nicht Feuer zu befehlen. Also als die Jünger das mal gemacht haben, ist glaube ich ganz gut, dass Gott das auch nicht als Autorität gegeben hat. Und da wollten die auch Feuer vom Himmel. Und Jesus hat gesagt, nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Also er hat uns die Dynamitstangen gegeben. Und ein guter Sprengmeister, und erinnert euch vielleicht noch, als HR übertragen hat, wie dieses Hochhaus der Uni gesprengt wurde. 48 Stockwerke. Der Sprengmeister hatte noch nie so ein hohes Haus gesprengt, hat aber gesagt, es wird klappen. Er war sehr überzeugt von sich. Und er wusste genau, wie diese Dynamitstangen anzubringen sind. Welche Menge an welcher Stelle. Und dann wusste er noch, in welcher Reihenfolge das zu zünden ist. Also Gott ist der Sprengmeister. Wir sind die, die die Dinger verteilen. Und manchmal brauchst du eben eine ganze Batterie an einer Stelle und dann brauchst du das aber auch noch. Gott wartet und macht keine Fehlzündungen. So das halbe Haus mal abbrechen und dann gucken wir mal, ob ich noch ein paar mehr finde, die mitbeten. So, Gott hat das schon alles, aber das verrät er uns nicht, wie die Strategie ist. Manchmal kriegen wir einen kleinen Einblick, so dann weiß man, es wäre jetzt gut zu fasten oder eine andere Idee, die Gott einem ins Herz gibt und man weiß, das ist jetzt gut zu tun. Aber eigentlich ist es so, dass wir diejenigen sind, die Gottes Mitarbeiter sind und er sagt, ihr seid nicht nur Mitarbeiter, ihr seid auch Mitkönige und Mitregenten. Also wir sind nicht irgendwie nur so Befehlsempfänger, die mal machen müssen, so Hiwi-Arbeit, sondern wir sind auf dem Level der Verantwortlichkeit mit ihm unterwegs. Und wir dürfen beten und den Segen verteilen. Ein Segensgebet ist nur drei Viertel Bittgebet. Ein Viertel ist es auch verteilen. Zu sagen, Gott, ich will den Segen von dir jetzt dorthin verteilen. Ganz bewusst. Ich mache das manchmal in der U-Bahn oder S-Bahn, wenn da Leute mit ihrem Handy sehr laut deutlich machen, dass sie die Person am anderen Ende des Handys scheiße finden und ihren Beziehungsstress da vor allen Leuten in der U-Bahn absolvieren, dann denke ich, oh lieber Gott, hier brauchst du jetzt mehr von deiner Liebe. Bring diese Beziehung wieder in Ordnung. Guck, dass die sich irgendwie wieder zusammenfinden. Oder an der Kasse im Aldi, wenn es wieder vorne nicht weitergeht, weil da irgendeiner seinen letzten Pfennig zusammenkraxeln muss, um die Rechnung zu bezahlen. Und ich denke, was macht diese alte Frau? Warum kann ich nicht vorher das Geld? Und dann werde ich ungeduldig. Stattdessen beten, Herr, segne diese alte Frau. Oder die Kassiererin, die das den ganzen Tag durchmachen muss. Zig Leute, die es irgendwie schwierig, wo man wieder was zurückgeben muss, weil das Geld nicht gereicht hat. Und kennt das alle an so einer Kasse. Segen verteilen. Und wann die Dinger explodieren in dem Leben der anderen. Gott weiß es. Und wir haben einen ganzen Rucksack davon. Wir dürfen damit großzügig unterwegs sein und das verteilen. Und Gott hat an einer Stelle uns in diesem Land mal gezeigt, was für eine Würde wir haben. Nicht nur für die kleinen Dinge des Lebens, sondern auch für die großen. Es gab eine Gebetsbewegung 1989. Als 1982 schon in der Nikolaikirche in Leipzig angefangen wurde zu beten für den Frieden. Damals in der hochgerüsteten Welt, wo wir uns 26-fache Atomvernichtung gegenseitig androhen konnten. Weil die Dinger waren tatsächlich da, das haben wir nicht nur angedroht. Und Menschen haben angefangen zu beten, dass Friede kommt. Und Gott hat Friede gegeben. In einer Weise, wie sie es am Anfang selber nicht geglaubt haben. Und die haben 6 Jahre in dieser Kirche jeden Montag gebetet in Leipzig und haben alle nicht geglaubt, dass das wirklich eines Tages wahr wird. Und wir sind alle überrascht worden. Gott hat Gebet erhört. Und die Demonstrationen in der Zeit der friedlichen Revolution haben alle in Kirchen angefangen. Man traf sich in den Kirchen, hat zusammen gebetet und dann hat man die Kerzen genommen, keine Dynamitstangen, und ist dann rausgegangen und hat damit diesen Frieden Gottes und diesen Segen und diese Gegenwart Gottes quasi bildlich mitgenommen. Die Kerze, das haben auch die Atheisten im Osten verstanden, ist ein Bild der Gegenwart Gottes, des Friedens Gottes. Und dann haben sie diese Kerzen vor die SED-Zentralen gestellt, damit eben keiner Gewalt ausübt. Und Gott hat ihre Gebete erhört. Es gab eine friedliche Revolution, die hat es sonst nie auf der Welt gegeben. Gott hat sie uns geschenkt, uns Deutschen, die es nun wirklich nicht verdient haben. Das ist doch der Hammer. Aufgrund von Gebet. Warum reden wir eigentlich nicht darüber? Warum macht uns das keinen Mut? In der Situation jetzt, wo wir keine Regierung haben, vielleicht liegt es doch ein bisschen an uns und nicht nur den blöden Politikern. In meiner Verfassung, in meinem Grundgesetz steht, dass wir unsere Bürgerpflicht in Verantwortung vor Gott und den Menschen zu tun haben. Was ist denn unsere Bürgerpflicht in diesem Land? Ich glaube, wir Christen sind die Einzigen, die beten könnten. Warum tun wir das nicht? 1. Timotheus 2 sagt, vor allen Dingen zuerst sollten wir dafür beten, dass die Obrigkeit unter Gottes Herrschaft kommt und dass Gott seinen Willen tun kann. Ich mache Mut dazu, diese Geschichten auch wieder sich vor Augen zu halten, um sich vor Augen zu halten, was für eine Würde wir haben und damit auch was für eine Mitgestaltungsperspektive wir haben in unserer Gesellschaft. Du darfst in deiner Firma mitgestalten, indem du mit für diese Firma betest. Und wir werden das in der Allianz Gebetswoche nächste Woche tun. Am Dienstag in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen aufgeteilt. In Höchst werden wir für den Flughafen beten. In der FCG, in der Innenstadt gegenüber der Deutschen Bibliothek, werden wir für das Finanzwesen beten. Und haben alle eingeladen, die dort arbeiten. Kommt zusammen und betet zusammen mit für das, was in unserer Stadt in der Zukunft geschehen hat. Und an anderen Stellen sind andere Dinge. Beim einen Gesundheitswesen gegenüber, im Schifferkrankenhaus gegenüber treffen sich diejenigen. Und so haben wir uns versucht auszurichten darauf, dass Gebet nicht nur was für uns privat ist und für private Beziehungsdinge, sondern auch etwas für die gesellschaftlichen Dinge. Gott gibt uns diese Würde und traut es uns zu, dass wir mit ihm regieren dürfen. Wir sind mit im Regierungsrat berufen. Hier wird nicht nur Pillepalle geredet. Gott und der Vater und der Sohn reden über diese Welt, weil sie diese Welt lieben. Und zwar jeden einzelnen Gesellschaftsbereich, ob das Opel ist oder deine Bank, in der du arbeitest. Gott liebt diese Bank und diese Firma und die Menschen, die da drin arbeiten. Und er redet über sie. Und er möchte dich mit hineinnehmen in das Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist über die Dinge des Alltags. Und dann möchte er dir Mut machen. Verteil diese Dynamitstangen und vertrau mir. Ich werde Dinge umsetzen und ich könnte euch stundenlang Beispiele erzählen, wie diese Gebete eine Wirksamkeit haben, die mich selber erschreckt und uns als Beter zum Beispiel von Opel so eine Furcht Gottes gelehrt hat. Das ist der Hammer. Wir haben 1:1 Gebetserhörungen erlebt, die sind unglaublich. Und dieses Große, was wir alle erlebt haben, es ist eigentlich unglaublich und dadurch, dass wir nicht drüber nachdenken, wird es runtergezogen in die Beliebigkeit. Und der neue Vorsitzende der GAUK-Behörde, Jahn, hat in seiner Antrittsrede gesagt, die Rolle der Kirche in der friedlichen Revolution ist völlig überbetont. Die haben nur die Räume zur Verfügung gestellt. Naja, wenn die Christen nicht mehr erzählen, was in den Räumen passiert ist, erzählen die anderen, dass die Kirche gar nicht beteiligt war. Die hat nur ihre Räume zur Verfügung gestellt. Stimmt überhaupt nicht. Dass jede Veranstaltung in einem Kirchenraum musste mit Gebet und mit einer Bibelstelle versehen werden. Sonst war das vor der Stasi keine kirchliche Veranstaltung. Die waren ja auch nicht blöd. Das heißt, die ganzen Linken und die ganzen Öko-Leute, die damals nicht, weil sie an Gott geglaubt haben, in die Kirche gegangen sind, sondern weil sie einen Raum brauchten zum Reden, die mussten beten. Und an meinem Auto habe ich ein Kennzeichen, das heißt P5015. Wer kann sich vorstellen, was das heißt? Ja, und was steht da? So will ich dich retten, genau. Und das ist nicht, wenn du glaubst, rufe mich an, sondern rufe mich an in der Not. Du kannst auch nicht an mich glauben, aber wenn du mich anrufst in der Not, dann will ich dich retten. Was für eine Verheißung. Auch das Gebet der Ungläubigen, der Marxisten und der Ökologie-Leute hat Gott erhört und erhört er gerne, weil er auch der Vater von ihnen ist. Er hat auch ihnen das Leben gegeben. Und er hat Interesse daran, dass die Liebe, die er hat für sie, dass die bei ihnen ankommt. Das Blöde ist nur, sie glauben nicht, dass es von ihm ist, weil sie ja nicht an ihn glauben. Aber er liebt trotzdem. Er hört auch nicht auf zu lieben. Er will trotzdem Gutes tun. Auch wenn nichts mal rumkommt. Er liebt eben. Und er berechnet nicht. Und dafür möchte er uns gebrauchen. Deshalb dürfen wir von dem Zeug verteilen, was wir haben. Jeden Morgen neuen Rucksack, so bildlich nehme ich den morgens in Empfang und dann verteile ich tagsüber. Und ich darf großzügig sein, wenn zwischendrin das Ding alle geht, ich hole mir Neues. Weil der Vater und der Sohn, das Depot ist gleich bei mir. Es sind alles nur Bilder, die mir helfen, mir bewusst zu machen, was für einen spannenden Alltag ich habe. Was für eine Relevanz und für eine Würde mein Leben jeden Tag hat. Und ich bin manchmal, oh, heute der Tag, der könnte eigentlich schon längst vorbei sein. Da sage ich, lieber Gott, ich habe gerade die völlig verkehrte Einstellung zu diesem Tag. Mach mir wieder klar, wie bedeutend und wie wichtig und wie schön dieser Tag werden wird. Weil wir werden wieder Segen verteilen. Wir werden wieder Dinge bewegen. Wir werden uns bei Leuten, die leiden und selber vielleicht der Leidende sind, wir werden in diesem Leid erleben, dass du ein Trost bist. Und vieles andere. Ich habe überzogen und bitte um Entschuldigung. Und werde jetzt einfach ein Gebet sprechen. Oh Vater, du bist ein Gott, der uns einlädt in diese intime Nähe. Und wir haben das heute wahrgenommen, Gott. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns manches Mal im Alltag wieder erinnerst und in dieser Woche, in dieser Gemeinde besonders, dass wenn dieser Raum zu einem Gebetsraum wird, dass neue begeisternde Entdeckungen mit dir die Folge sind. Danke, dass du das tust. Und danke, dass du schon gute Begegnungen vorbereitet hast. Und wir wollen das mitkriegen. Danke, dass du unterwegs bist mit uns. Amen.